Was ist das Allerwichtigste in meinem Leben? Heute könnte man auch darauf antworten, meine Essenz wiederzufinden. Zu esoterisch? Zu spirituell? Setze Gott ein. Das Wichtigste ist, Gott wiederzufinden. Zu religiös? Den Frieden finden, meinen inneren Frieden finden, mich selber finden. Zu egoistisch? Mich selber komplett so annehmen, wie ich bin. Das ist doch unmöglich, oder? Das sind alles Antworten, die das Gleiche meinen, aber vielleicht kannst du es in dir feststellen, ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, je nachdem, wo du bist, wo du stehst auf deinem Weg. Manche dieser Worte sind, wie gesagt, zu spirituell, zu esoterisch, zu religiös, zu dies, zu das. Aber letztlich ist es egal, wie wir es nennen. Es gibt etwas in uns, was wir verloren haben und wonach wir uns sehnen, das wiederzufinden. Und wie auch immer du das nennst, deine Essenz, deine Kraft, dein Frieden, wir meinen dasselbe. Wir Menschen haben alle dieselbe Sehnsucht, bewusst oder unbewusst. Und innere Arbeit, worüber wir heute sprechen wollen, ist, man könnte sagen, der bewusste Versuch, sich innerlich wieder mit dem zu verbinden, was verloren gegangen ist oder was verloren gegangen scheint. Innere Arbeit ist eine spirituelle Praxis, könnte man sagen, um sich wieder mit der eigenen Essenz zu verbinden, und setze für Essenz immer das Wort ein, was für dich stimmt, uns wieder mit der eigenen Essenz zu verbinden und diese mehr und mehr in die eigene Erfahrung zu integrieren, sie nicht mehr außerhalb von uns zu sehen, sondern sie zu uns zu holen, mehr zu etwas Realem in unserem normalen Leben werden zu lassen. Und dieser Weg zurück zur Essenz, der muss notwendigerweise eine Begegnung mit den dunklen Seiten sein in uns. Denn diese dunklen Seiten oder die Schleier, die sich über unsere Essenz gelegt haben, ja, die sind selten angenehm. Es gibt auch angenehme. Sagen wir mal, innere Arbeit muss diesen unbequemen, aber auch den scheinbar bequemen Anteilen in uns begegnen, die sich über diese Essenz gelegt haben. Und innere Arbeit ist eine Einladung, diesen Kräften mit Klarheit und Sanftheit gleichermaßen zu begegnen. Innere Arbeit ist auch immer psychologische Arbeit. Wir werden in der inneren Arbeit immer mit psychologischen Themen konfrontiert werden, in uns, von unserer Geschichte, so wie wir geprägt sind, unsere Konditionierung, unser Ego, unsere Charakterstruktur, unsere Persönlichkeit. Diesen Dingen werden wir begegnen, wenn wir nach innen gehen. Und innere Arbeit bedeutet, am Ende das wiederzufinden, was nie verloren ging. Und zu erkennen, was du schon immer wusstest. Das ist ein Paradox und das ist innere Arbeit. Eine Arbeit, ohne zu arbeiten. Eine Arbeit, die sich immer wieder anstrengend anfühlt und trotzdem mit dem Ziel, das Ziel hat, jede Anstrengung anstrengungslos zu sein, könnte man sagen. Auch wieder ein Paradox. So, jetzt habe ich im Grunde das Ergebnis schon vorweggenommen von diesem Podcast, weil es war mir ein Anliegen, über innere Arbeit zu sprechen. Man könnte jetzt sagen, okay, dann würde ich sagen, danke ich dir und wir sehen uns dann nächste Woche. Aber ich möchte dir gerne das Gespräch jetzt, eigentlich das Eigentliche, den eigentlichen Podcast vorspielen, den ich vorgestern mit einer guten Freundin zusammen aufgenommen habe. Ich wollte mal ein Experiment wagen, jetzt das nicht alleine zu machen, sondern halt jemand dazu zu nehmen, der mir zuhört und dann hin und wieder Fragen stellt aus seiner eigenen Erfahrung. Und das habe ich gemacht. Ich habe eine gute Freundin von mir gefragt, mir dabei zu helfen. Und wie es oft bei Podcasts ist, wenn ich am Ende des Podcasts schon gewusst hätte, was ich im Podcast, worüber wir gesprochen hätten und auch wie schwierig oder wie teilweise ungenau und unpräzise ich selber war in dem Podcast, wenn ich das hinterher schon gewusst hätte, ja, dann hätte ich vorher einen anderen Podcast gemacht. Aber da das nicht geht und da es in der inneren Arbeit auch immer wieder um eine innere Haltung von eben nicht es perfekt machen, nicht alles richtig machen, nicht immer nur alles fehlerlos und aalglatt rauszuhauen, da es auch so um eine Haltung von Offenheit und auch von Akzeptanz der Unvollkommenheit geht, meiner eigenen Unvollkommenheit, würde ich euch jetzt gerne nach diesem Vorwort gerne dieses Gespräch nochmal vorspielen. Und da bitte ich einfach, ja, ich bitte um Geduld. Wir brauchen ein bisschen, um uns in dieses Thema hinein zu vertiefen. Ich selber brauche eine Zeit, um mich in das Thema innere Arbeit hinein zu vertiefen, auch um es von psychologischer Arbeit abzugrenzen und auch so einen gewissen, so eine Art normalen Zugang dazu herzustellen, was das überhaupt ist. Da kannst du jetzt Zeuge sein, wie wir das machen. Und ich würde sagen, so ab Minute 30 sind wir dann voll im Thema drinne. Wenn du die Zeit hast, dann lade ich dich ein, jetzt hier weiter zuzuhören. Und ansonsten, wenn du keine Zeit hast, dann könnte ich sagen, das, was ich am Anfang über innere Arbeit gesagt habe, das ist schon ziemlich der Kern und ist quasi so eine Art, ne, wie nennt man das so schön draußen, ein Management Summary für die Leute, die Chefs und Manager, die keine Zeit haben, den ganzen Artikel zu lesen. Da steht am Anfang immer noch so eine halbe Seite Zusammenfassung und die sind dann ganz glücklich mit der halben Seite Zusammenfassung und machen dann weiter. So, die habe ich jetzt, diese Zusammenfassung. Und jetzt kommt der eigentliche Podcast und viel Spaß dabei. Mir hat es große Freude gemacht, mal jetzt nicht alleine das zu machen, sondern mit jemandem zusammen. Und mir gefällt es, auch wenn ich mit meinen harten inneren Ansprüchen an mich selber, mit meinem eigenen Über-Ich, natürlich mit vielen Dingen nicht zufrieden bin und auch mit vielen Dingen, die ich gesagt habe, die finde ich jetzt eventuell zu unpräzise. Aber das ist trotzdem eine lebendige Annäherung. Viel Spaß dabei und bis demnächst.
Kannst es doch wieder löschen. Red doch einfach.
Was? Worüber wollten wir reden?
Du wolltest über irgendein Thema reden, das du halt eh besprechen wolltest.
Richtig, ich wollte über ein Thema sprechen und ich dachte mir, ich wollte es nicht alleine machen. Also die letzten Podcasts, so die ersten Podcasts, die ich gemacht habe, habe ich ja immer alleine gesprochen. Und heute dachte ich mir, jetzt will ich mal nicht mal allein drüber sprechen, sondern mit jemandem, beziehungsweise dass der jemand dann hin und wieder auch mal Fragen stellen kann. Und da habe ich dann meine gute Freundin Mia gefragt und Mia hat sich bereit erklärt. Und hallo Mia.
Hallo.
So, was qualifiziert dich denn hier überhaupt dabei zu sein?
Nichts.
Gut, das ist die beste Voraussetzung. Wir wollen heute sprechen über innere Arbeit, was das ist.
Wollte ich auch gerade fragen.
Du wolltest gerade fragen, was das ist. Was hast du für Assoziationen, wenn du hörst innere Arbeit?
Erstmal, es geht um das Innenleben, dementsprechend vielleicht Gefühle.
Aha, okay.
Emotionen.
Ja.
Und jetzt musst du mir weiterhelfen.
Ja, genau. Innere Arbeit besteht ja aus zwei Komponenten, Innen und Arbeit. Und tatsächlich ist innere Arbeit Arbeit im Innen. Es ist, also wenn man jetzt jemand, der nicht auf einem spirituellen Weg ist oder der nicht, also manchmal sage ich so salopp, ein normaler Mensch. Ja, das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern so in Anführungszeichen.
Und das qualifiziert mich. Ich bin ein normaler Mensch.
Super. Du bist ein normaler Mensch in dem Sinne, dass du ja eigentlich mit Spiritualität in dem Sinne nicht so direkt was am Hut hast.
Ne? Aber ich habe Interesse und möchte mir das mal anhören.
Okay, genau. Also was ist innere Arbeit und wozu ist sie gut? Also warum sollte man überhaupt im Innen arbeiten? Der eine Aspekt ist Innen, das hast du ja schon gesagt, es geht um innere Prozesse im Innen von Menschen. Das heißt, man könnte sagen, innere Arbeit, ein Teil von innerer Arbeit ist auch psychologische Arbeit. Also wenn jetzt jemand noch nie was von innerer Arbeit gehört hat, dann würde ich sagen, dass am nächsten aus dem normalen, von einem normalen Menschen, einem ganz normalen, der nichts damit am Hut hat, hat auf jeden Fall schon mal was von Therapie gehört, ja, von therapeutischer Arbeit, also psychologischer Arbeit. Das kann aber sein, dass das negativ besetzt ist, im Sinne von Therapie ist was, wenn man krank ist, ja, oder psychologische Arbeit. Und etwas, was wahrscheinlich noch naheliegender ist für jemand, der davon keine Ahnung hat oder damit sich noch nicht beschäftigt hat, ist Coaching.
Aber warum ist es Arbeit und was hat das jetzt mit dem Wichtigsten im Leben zu tun?
Also wenn das, genau, das ist eine super Frage. Die müssen wir jetzt mal ganz kurz zurückstellen, weil ich will diesen Gedanken von vorher noch, ich will ihn einmal zu Ende führen. Ne, pass auf, so, ne, also so. Ne, super, dann habe ich jetzt jemand, der Fragen stellt. Und das Erste, was ich mache, ist, wir stellen die Fragen jetzt zurück. Merkst du dir? So, nein, pass auf, ich wollte noch einmal den Gedanken, um Leute abzuholen, die jetzt sagen, innere Arbeit, was ist das? Die Antwort kommt ja gleich. Okay, wir haben psychologische Arbeit. Das ist ein Teil von innerer Arbeit. Und dann denke ich, wo viele schon auch einen Bezug haben, was sie es vielleicht sogar schon erlebt haben, ist eine Art von Coaching im Beruf. Ja? Das heißt dann, oder vielleicht sogar eine Art von Counseling oder Beratung, Eheberatung. Ja? Das ist ja auch im weitesten Sinne auch psychologische Arbeit. Denn natürlich, wenn du jetzt meinetwegen zur Eheberatung gehst, dann hast du ein konkretes Problem mit deinem Partner, deswegen gehst du dahin. Ja? Aber es wird ziemlich schnell klar, das geht vielleicht auch um den Partner, das geht vielleicht auch um eure Beziehung, aber es geht auch in erster Linie um dich. Es geht um innere Mechanismen, innere Phänomene, innere Probleme oder Verknotungen, Verkrampfungen, die dazu geführt haben, dass meinetwegen jetzt eine Beziehung mal salopp gesagt im Arsch ist oder sich so anfühlt. Und was dann passiert, das ist dann schon, könnte man sagen, eine Form von innerer Arbeit, die da stattfindet. Innere Arbeit, würde ich sagen, ist die Erforschung deiner Innenwelt, die Erforschung insbesondere einerseits von den dunklen Aspekten oder von den problematischen Aspekten, sage ich mal so. Dinge, die dich immer wieder treffen, also wo du sagst, Moment, dieses Problem kenne ich doch. Ja, das habe ich ja jetzt schon zum 100. Mal. Ja, du nickst. Das kann man ja...
Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich habe das ja jetzt schon öfter gehört, aber ich glaube, das ist etwas, worüber man sprechen sollte, dass das eben immer wieder vorkommt. Ein Problem in einer Beziehung, das immer wieder auftaucht, ja. Und man weiß nicht, warum, oder man merkt es oft noch gar nicht, sondern da sind wir bei Selbstreflexion.
Genau, man könnte sagen, innere Arbeit unterstützt Selbstreflexion oder nutzt Selbstreflexion, um sich selber ja, zu erforschen und besser kennenzulernen. Wie funktioniere ich eigentlich innen drinne? Und das ist auch psychologische Arbeit. Psychologische Arbeit tut genau das Gleiche, erforscht auch die inneren Mechanismen. Wir kommen auch gleich dazu, wo ist innere Arbeit, was ist es sozusagen noch mehr als psychologische Arbeit, wo ist sozusagen dann die Schnittstelle zu dem mehr. Aber erstmal, zum großen Teil ist es auch psychologische Arbeit. Einerseits die dunklen, die Schatten, die problematischen Seiten in dir kennenzulernen. Und oft erfolgt das Kennenlernen der problematischen Seiten über ein Symptom. Nach dem Motto, ich treffe in meinem Außen, in meinem Leben immer wieder auf dies und dies Problem. Ja, das ist das Symptom, könnte man sagen. Das ist eigentlich der Grund, der Anlass, warum du überhaupt nachfragst, was geht da ab? Ja, was ist eigentlich da drunter? Warum habe ich dieses Problem? Das ist eigentlich eine Erforschung der Gründe, der tiefer liegenden Gründe, warum ich dieses Problem habe. Und meistens sind diese Gründe im Unterbewussten. Also sie sind im Unbewussten, sie sind in einem Teil, der uns nicht bewusst ist. So, ja, wenn wir jetzt hast du ein Beispiel von so einem Symptom, ob jetzt von dir oder von irgendjemand anderem?
Naja, es ist ja oft so, dass man zum Beispiel die Beziehung immer wieder scheitert, weil man zum Beispiel immer wieder jemanden, einen Partner hat, von dem man sich erdrückt fühlt.
Okay, genau. Also das heißt, das Symptom ist, ich bin ständig mit Partnern zusammen, von denen ich mich unterdrückt fühle. Ja? Die also ständig mehr wollen als ich oder ja, unterdrücken ist ja sogar die Kontrolle über mich ausüben wollen.
Gefühlt, auf jeden Fall.
Dass es für dich sich so anfühlt.
Zum Beispiel.
Genau. Und das könnte ein Anlass sein, jetzt in der inneren Arbeit, in der psychologischen Arbeit, tiefer zu gehen und zu erforschen, was ist es in dir, was da eigentlich berührt wird.
Genau, weil ich würde ja im ersten Moment davon ausgehen, dass mein Partner daran schuld ist. Und man sich natürlich fragt, warum kommen diese Partner immer wieder auf mich zu, aber der Witz ist ja dann, dass ich diese Partner anscheinend auch anziehe, oder?
Genau, das hat sich ja jetzt auch in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren, hat sich das ja auch so ein bisschen auch ins Allgemeinwissen reingeflossen, dass es vielleicht eventuell nichts mit dem Partner zu tun hat. Ja, diese Idee von der Partner ist schuld oder die anderen sind schuld, das ist ja eigentlich so klassisch im Außen. Ja, also du siehst das Problem im Außen. Und in der Regel, was wir tun, ist, wir sind dann im Außen. Wir versuchen, den Partner zu ändern. Wir versuchen, da einfach rumzupopeln an dem Partner, weil er ist ja das Problem. Das ist nun gerade eben das Gegenteil von innerer Arbeit. Ja, weil du gehst sozusagen noch mehr nach außen, du gehst dann zum Partner und versuchst dann, ihn irgendwie an ihm rumzudoktern, ihn zu verändern. Dabei wäre es viel interessanter, nach innen in dir selbst zu gehen und zu gucken, was ist das eigentlich in mir? Ja.
Oder was ist in mir, was ich auch beim Partner dann immer wieder auslöse?
Genau, richtig.
Also ich habe das jetzt so verstanden, innere Arbeit ist dann sozusagen, ich schaue Probleme an und wird mir dann geholfen oder ist innere Arbeit, macht das nur ich oder ist das tatsächlich, wie du vorhin auch gesagt hast, eine Art Coaching? Also ich werde geführt bei der inneren Arbeit oder kann ich das auch alleine?
Also ich würde sagen, theoretisch kannst du es auch alleine. Praktisch ist es sauschwierig. Ja? Weil wir uns ja Dingen annähern wollen in uns selbst, die uns nicht bewusst sind. Ja? Und zwar aus gutem Grund nicht bewusst sind, weil sie zu einem bestimmten Punkt in unserer Entwicklung verdrängt wurden in das Unbewusste. Wir wollten uns eben nicht mehr mit ihnen befassen. Und vielleicht war das zu der Zeit, wo wir das getan haben, in der Regel passiert das sehr früh im Leben, war das absolut notwendig, das zu tun. Absolut notwendig, das in das Unbewusste abzudrängen, um überleben zu können, damals. Diesen Anteil von uns.
Und in der Zukunft stolpern wir aber dann immer wieder drüber.
Und in der Zukunft stolpern wir andauernd drüber. Man könnte sagen, das Leben, ja, also das, wo wir sagen, das Leben meint es schlecht mit mir, da könnte man aus anderer Sicht sagen, das Leben meint es sehr gut mit dir. Es führt dich immer wieder an genau diese Punkte heran, solange bis du nicht mehr wegschauen kannst, weil es immer dramatischer wird oder immer schlimmer wird oder auch einfach vielleicht sich so oft wiederholt, dass du irgendwann vielleicht selber die Schnauze voll hast und sagst, okay, ich will es jetzt wissen, was es ist. Ich denke zwar immer noch, es liegt an meinem Partner, ich weiß aber irgendwo, es liegt an mir. Also versuche ich jetzt, dem auf die Spur zu kommen. Was es ist in mir, was da eigentlich berührt wird in solchen Momenten, wo ich am Ende sage, mein Partner unterdrückt mich. Ja? Und dieser erste Schritt, was du vorhin auch sagtest, ist, der erste Schritt ist erstmal zu sagen, ich fühle mich unterdrückt. Das ist ja schon ein riesen Schritt vorwärts. Also von mein Partner unterdrückt mich zu ich fühle mich von meinem Partner unterdrückt, ist ein qualitativ riesiger Unterschied. Ja, weil mein Partner unterdrückt mich, da sind die Sachen ja geklärt.
Also man kommt ein bisschen auch raus aus der Opferrolle.
Man kommt absolut raus aus der Opferrolle. Das Verrückte ist ja, wenn ich sage, mein Partner unterdrückt mich, da würde man ja gar nicht so auf den ersten Blick dran denken, dass du in der Opferrolle bist. Weil du siehst, der wirkt sehr, sehr stark. Weißt du, da denkt man doch, boah, die hat das jetzt erkannt. Mein Partner unterdrückt mich und jetzt geht's ab.
Stimmt, das ist ja eher ein Aktiv, dass ich sage, der hat das gemacht und nicht mir wurde angetan.
Genau. Ja. Also okay. Da ist die Opferrolle sehr versteckt, ja, in dem Ausspruch. Der Ausspruch kommt aus einer scheinbaren Position der Stärke. Ja. Aber darunter ist selbstverständlich die Opferrolle, ja, weil darunter ist quasi, da ist wie die Wahrheit von ich bin das Opfer und die Reaktion innerlich darauf ist, okay, dann jetzt schlage ich zurück aufgrund dieser Opferidentifikation.
Ja. Oder man wird tatsächlich auch passiv. Also man kann ja sagen, mir wurde das angetan und verfällt dann sozusagen in diese Opferrolle und kommt dann da irgendwann nicht mehr raus.
Ja, natürlich.
Das gibt's ja auch.
Ja, natürlich. Also du bekommst die Identität ja auch. Das Verrückte ist in der Opferrolle ist ja, du bekommst eine Identität. Ja? Du hast die Identität von jemand, der unterdrückt wird oder der daran leidet, unterdrückt zu werden. Und das wird zu deiner Identität. Ja. Das ist ja jetzt schon fast Allgemeingut nach dem Motto, komm aus der Opferhaltung raus und so weiter und so weiter.
Reiß dich zusammen.
Ja, genau. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt sagst, dieses reiß dich zusammen. Das werden wir dann gleich danach noch sehen, weil das ist die Stimme des Über-Ichs, die da spricht, reiß dich zusammen. Und das Über-Ich spielt in der inneren Arbeit dann eine entscheidende Rolle. Das muss ich mir jetzt hier mal sofort aufschreiben, dass ich das nachher nicht vergesse, nochmal, dass wir darüber reden. So, aber jetzt und jetzt muss ich noch eine Sache loswerden, die hängt sozusagen in meinem Kopf jetzt immer noch hinterher. Was ist der Unterschied zwischen innerer Arbeit und psychologischer Arbeit? Weil wir sind eben, als wir über Opfer und Täter und so weiter sprechen, da sind wir noch im Rahmen der Psychologie. Das ist gar keine Frage. Es hat noch gar nichts mit dem, was in innerer Arbeit auch passiert oder was das Ziel auch sein kann. Darum geht es nämlich. Der Unterschied ist das Ziel. In der psychologischen Arbeit könnte man sagen, ist das Ziel oder in der therapeutischen Arbeit ist das Ziel, dass du letztlich, dass du besser funktionierst. Ja? Man sagt dann, dass du besser damit umgehst.
Oder überhaupt wieder funktionieren kannst.
Dass du überhaupt wieder funktionieren kannst. Therapie ist ja oft einfach auch für Menschen, die tatsächlich nicht mehr funktionieren, die nicht mehr zur Arbeit gehen können, weil sie zum Beispiel depressiv sind oder Burnout haben. Und wo es dann wirklich darum geht, sie wieder funktionsfähig zu machen.
Also man könnte sagen, also die Therapie, die normale, stellt auch den Normalzustand eines Menschen wieder her.
Ja, also das ist so eigentlich das ist wahrscheinlich die Idee, die zumindest wie sagen wir, die Krankenkassen wahrscheinlich davon haben, ne? Man muss den Menschen wiederherstellen, dass er wieder funktioniert und wieder am Arbeitsleben teilnimmt. Aber natürlich geht auch die normale Psychologie oder die normale psychologische Arbeit immer wieder auch darüber hinaus. Das sind halt Grenzbereiche. Die innere Arbeit ist wirklich in einem spirituellen Kontext. Man könnte sagen, innere Arbeit hat ein anderes Ziel, nämlich nicht die Persönlichkeit zu stärken, was psychologische Arbeit tendenziell hat, ja, die Persönlichkeit zu stärken, sondern innere Arbeit in einem spirituellen Kontext hat das Ziel, die Persönlichkeit zu transzendieren oder darüber hinauszugehen. Ja.
Das musst du jetzt erklären.
Ja, das ist deswegen, das ist auch sozusagen gar nicht so einfach, das zu erklären. Aus spiritueller Sicht ist das, was wir die Persönlichkeit nennen oder das, was wir ich nennen, wenn ich sage ich bin so und so, ja, ist dieses Ich eine Illusion. Und dieses Ich, die Idee von Ich und alles, was ich für ich ansehe, ist nicht die Wahrheit über mich.
Was ist dann die Wahrheit? Erfahre ich das durch innere Arbeit?
Das kannst du erfahren durch innere Arbeit. Das kannst du auch durch psychologische Arbeit erfahren. Das sind Momente, man könnte sagen, Momente von Durchbruch, wo du bereit bist, an einem unangenehmen Thema zum Beispiel von dir zu arbeiten, zum Beispiel ausgelöst durch ein Partnerschaftsproblem, und dann durch ein tiefer, tiefer, tiefer gehen, du plötzlich an sehr tiefe Aspekte von dir kommst. Und zwar sowohl, es können sehr negative sein, an die du kommst, oder schmerzhafte, sagen wir so, aber in dem dort bleiben oder auch sich damit auseinandersetzen, in gewisser Weise, können Durchbrüche passieren, wo sich die andere Seite zeigt. Denn zu jedem dunklen Element in deiner Psyche, in deinem Inneren, gibt es ein helles Element, sage ich jetzt mal so, was damit korrespondiert. Und das zeigt sich aber nicht von selbst, sondern das zeigt sich gerade, wenn man sich mit den sehr dunklen Seiten konfrontiert. Also zum Beispiel in meinem Fall würde ich jetzt sagen, eine sehr tiefe dunkle Seite ist fehlendes Vertrauen. So dass ich einfach, also wenn ich sage, dann meine ich jemand, der nicht vertraut. Das ist implizit drinne. Ja, das ist mir nicht klar. Also ich sage ich. Zum Beispiel sage ich, würde jetzt gerne mich da nochmal rückversichern. Ja? Ich würde da gerne nochmal genauer wissen, wie das jetzt geplant ist. Mit ich meine ich jemand, der in der Tiefe Angst hat, der in der Tiefe nicht vertraut. Wenn ich das jetzt nicht wüsste, dass es das bei mir so ist, könnte ich mein Leben lang im Außen damit verbringen, mich rückzuversichern und misstrauisch gegenüber anderen zu sein und so weiter. So also ein ganzes Leben könnte ich führen und könnte auch ständig würde ich ständig auch in Beziehungen das Problem haben, ich kann meinem Partner nicht vertrauen, der ist nicht vertrauenswürdig. Also um dein Beispiel aufzugreifen, was du vorhin sagtest, würde ich jetzt sagen, ich bin ständig mit Partnern zusammen, denen ich nicht vertrauen kann. Das ist so die äußerste Schicht. Und dann in der inneren Arbeit könnte ich sehen, Moment, in mir selbst ist was verloren gegangen, nämlich das Urvertrauen. Und wenn ich mich dem annähere, diesem Verlust, dann kann es sein, dass sich die andere Seite zeigt, die nämlich dann plötzlich Vertrauen hat und plötzlich auch mutig. Mut kann sich dann zeigen. Und zwar nur aufgrund von der Erforschung in dieses Thema von Vertrauen hinein. Deswegen sage ich, in der psychologischen Arbeit und in der inneren Arbeit können sehr tiefe Dinge berührt werden, sowohl negative als auch die positiven. Ja, es ist also keine Schattenarbeit, es ist beides. So. Aber die Zielsetzung ist, einer spirituellen Form der inneren Arbeit, ist dieses Ich zu transzendieren, die Idee von ich selber in Frage zu stellen.
Ah, okay, also das heißt, mein eigentliches Ich, das ich jetzt von mir so sehe, wie ich bin, weil jeder hat ja auch eine Meinung von sich selber.
Natürlich.
Das heißt, diese Meinung, die wird unter Umständen nicht nur, wie soll ich sagen, dass man merkt, dass die nicht nur falsch ist, sondern komplett umgemodelt, dass ich plötzlich ein neuer Mensch bin, ein neues Ich. Also von meinem normalen alten Ich in ein neues Ich transzendieren?
Nein. Das wäre sozusagen quasi noch so eine Idee des Ichs selbst.
Ah.
Ja? Also ein Teil des Ichs, ne, das hatten wir vorhin in diesem Satz. Wie hattest du den Satz gesagt vorhin? Stell dich nicht so an oder?
Reiß dich zusammen.
Reiß dich zusammen. Ja? Reiß dich zusammen, diesen Satz kennt ja jeder. Innen drinne. Ja? Reiß dich zusammen kennt jeder in allen möglichen Varianten. Ja, man darf sie jetzt nicht so, mach doch mal jetzt, das hast du aber scheiße gemacht, jetzt mach's mal richtig, mach's noch mal, stell dich nicht so an, heul nicht und so weiter. All diese inneren Sachen, das nennen wir den inneren Richter, auch bekannt als innerer Kritiker oder Über-Ich, um mal mehr so einen psychoanalytischen Terminus reinzubringen. Das ist alles dasselbe. Das ist etwas in dem Ich, was, man könnte sagen, die Stimme, sehr alte Stimmen, die du sehr lange schon kennst, wieder hochbringt. Man könnte sagen, es sind die Stimmen der Eltern von damals, ja, die in dir selber fortleben. Und sie sind ein Teil, und dieses Ich, das ist ein Teil vom Ich, würde ich sagen. Ja, wobei, wenn man genau hinguckt, wird man immer wieder sehen, das, was wir Ich nennen, ist in dem Sinne auch nicht stabil. Weil manchmal, wenn wir Ich meinen oder wenn wir Ich sagen, dann meinen wir, dann könnte es sein, dass wir aus dem Über-Ich heraussprechen.
Ja, und das hat aber auch viel mit Stimmung zu tun, oder? Also wenn ich gerade zum Beispiel aus einem Bewerbungsgespräch rauskomme und ich habe gerade die Zusage bekommen, dann bin ich sehr viel selbstbewusster als zum Beispiel, sage ich jetzt mal, eine Woche zuvor, wo ich eine Absage bekommen habe.
Ja.
Je nachdem, was man mich dann fragt, werde ich anders antworten. Zum Beispiel, traust du dir zu, dass du jetzt eben dich zum Beispiel auf eine bessere Stelle bewirbst oder sowas. Also das heißt, wie du sagst, das Über-Ich ist nicht konstant. Aber mit was arbeite ich dann? Arbeite ich mit beiden, also auch mit beiden Stimmungen, da, wo ich mich sehr selbstbewusst und gut fühle und da, wo ich mich eher niedergeschlagen und zu nichts Nutze fühle?
In der inneren Arbeit arbeitest du immer mit dem, was da ist. Und das kann sowohl dieser schwache Anteil sein, den man auch oft das innere Kind nennt. Ja? Und es kann der vermeintlich starke Teil sein, der nicht immer der innere Kritiker sein muss, der innere Richter sein muss. Es kann auch eine authentische Stärke sein, die da ist. Ja? Die wirklich echt ist, die in dir ist. Man arbeitet mit dem, was da ist. Das ist ein tiefes Geheimnis, könnte man sagen, weil wir in unserem normalen Leben eigentlich verlernt haben, mit dem zu arbeiten, was da ist. Wir arbeiten eigentlich in der Regel mit dem, von dem wir glauben, was da sein müsste.
Zum Beispiel?
Also, mal so, wenn du jetzt ins Bewerbungsgespräch gehst und unsicher bist, dann ist Unsicherheit da. Dann ist Unsicherheit das, was da ist. In der Regel werden wir aber sagen, oder das Über-Ich wird sagen, also das ist jetzt gar nicht angesagt hier. Du musst stark sein. Und die Stärke, die du dann nach vorne bringst, ist selten eine authentische, eine echte Stärke. Es ist eine falsche Stärke, die nämlich die eigene Schwäche oder Unsicherheit in dem Moment schlichtweg negiert und schlichtweg wegdrückt, nach dem Motto, das ist jetzt hier unpassend. Und dann, je nachdem, wie gut du schauspielern kannst, kannst du dann Stärke nach außen bringen, die eventuell den anderen Leuten auch komplett echt erscheint, aber du selber weißt, dass sie nicht echt ist.
Aber wenn ich, wie soll ich sagen, es gibt doch den Spruch, fake it till you make it.
Fake it till you make it.
Das heißt, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich das so gut rüberbringe, dann kommt vielleicht auch Stärke aus. Also wenn ich merke, okay, ich komme jetzt gerade gut an, dann komme ich ja auch vielleicht aus dieser Unsicherheit raus. Oder zum Beispiel die Schauspieler, die bevor sie auf die Bühne gehen, denken, sie haben den Text vergessen und sind total aufgeregt. Und dann gehen sie auf die Bühne und schalten den Kopf aus oder oder Schauspielern halt einfach. Das ist was anderes?
Nee, also das, weil das, was du sagst, ist, es hat ein, also du hast einen Aspekt der Wahrheit, weil es ist auch nicht die Wahrheit, ständig, also auch ständig den schwachen Jammernden zu verkörpern, ist ja auch nicht immer die Wahrheit. Daraus kann man auch eine Identität machen. So. Und das ist im Grunde auch gelogen. Ich bin nicht immer nur schwach. Ja, aber wenn du sozusagen fortgesetzt diesen schwachen Anteil abdrängst als unpassend und fortgesetzt eine falsche Stärke verkörperst, wirst du früher oder später ausbrennen. Ja, also das ist für mich der Hintergrund von Burnout. Burnout ist ein Leben lang, ist das Resultat von lebenslangem Versuch, jemand anderes zu sein, als man ist. Oder bestimmte Aspekte auszublenden, die unpassend sind.
Ja, das macht Sinn, ja.
Und
weil bei Burnout wird ja oft der schwache Teil komplett ausgebrannt, bis er so präsent ist,
genau.
dass er sozusagen dass plötzlich nur noch der schwache Anteil präsent ist und der starke Aspekt ist dann eben ausgebrannt und den sieht man dann gar nicht mehr.
Genau, eigentlich man könnte sagen, es sind beide ausgebrannt. Sowohl das Über-Ich ist irgendwann ausgebrannt und das innere Kind, was unter dem Über-Ich leidet, ist auch komplett ausgebrannt. Beide, ja. Die ganze Person ist dann ausgebrannt und kann sich eben auch nicht mehr über dieses Reiß dich zusammen mehr motivieren. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Das heißt eigentlich, was du ja eigentlich das Phänomen, was wir hier haben, ist ein Phänomen von Spaltung. Du bist innerlich sehr gespalten. Also da haben sich zwei Pole gebildet von jemand, der sehr schwach ist und ich würde auch sagen, auch tendenziell auf eine zu schwache Weise. Ja? Er ist eventuell schwächer, als er wirklich ist. Er tut noch schwächer, als er ist und der starke Teil tut noch stärker, als er ist. Also beide haben sich immer weiter voneinander entfernt und das geht eben nur eine Weile gut. Zum Beispiel nur 20 Jahre oder 30 Jahre oder 40, je nachdem wie, ne, so. Und dann irgendwann, wenn das alles zusammenbricht, könnte man sagen, kommen sie auch wieder dichter zusammen. Das ist zumindest eine Chance, dass sie dichter zusammenkommen. Dummerweise passiert es, bist du dann natürlich auch in einem Moment, wo du extrem viel leidest. Das kann man nicht unbedingt, das wird man nicht so ohne weiteres als jetzt die große Chance sehen. Man wird es eher als ein Problem sehen und für das man dann eine Lösung möchte. Und dann eventuell startet man eine psychologische Arbeit, um wieder besser funktionieren zu können, nur um dann eventuell wieder das Gleiche unter anderem Gewand weiterzumachen, zum Beispiel ein anderes Ich dann versuchen zu sein. Ja.
Heißt das, also jeder hat dann diese schwache Seite, also das innere Kind und die starke Seite, den inneren Richter in sich?
Ja, das hat jeder.
Und die innere Arbeit, oder heißt das, also soll jeder gleich viel Platz haben? Oder was ist dann das Ziel bei diesen zwei Ichs in meinem Ich?
Ja, es sind wahrscheinlich noch mehr als zwei, aber die zwei gibt es auf jeden Fall. Je nachdem, es gibt auch therapeutische Richtungen, die von mehr ausgehen, also von viel mehr die dann auch vom inneren Team sprechen, von ganz verschiedenen Identitäten, die du in dir hast. Aber letztlich ist es egal. Es sind viele und keiner davon bist du. Ja? Alles, was du da siehst, sind Aspekte von dir. Und dann gibt es noch etwas, was über alle diese hinausgeht, was du in dir siehst. Das ist dann die spirituelle Dimension. Das ist dann das, was Menschen erleben oder von dem Menschen berichten, die einen so starken Durchbruch hatten, dass sie, wie man sagt, erwacht sind, erleuchtet, die Gott gefunden haben, die die Liebe gefunden haben. Da gibt es dann ganz viele Millionen Worte für, die das Ich hinter sich gelassen haben.
Mhm. Auch mit dem inneren Kind und dem inneren Richter? Sondern sie haben dann wirklich alles, was zu diesem Ich, von dem wir jetzt gesprochen haben, hinter sich gelassen und sind dann nur noch...
Ja, sie sind, genau, also das ist dann, jetzt verlassen wir natürlich den Raum meiner Expertise, da ich selber nicht erwacht bin, so, aber auf meiner eigenen spirituellen Suche mit vielen Erwachten, nicht mit vielen, aber mit einigen Erwachten auch Kontakt hatte, oder die ich für erwacht halte. Wir kommen hier natürlich in unglaubliche Probleme von was das ist. Ja, was ist Erwachen, was ist Erleuchtung? Wir kommen mit unglaublichen Konzepten natürlich in Berührung und auch von Aversionen, wo man sagt, was für ein Schwachsinn. Also das ist ein total heißes Thema, was das ist eigentlich. Was ist überhaupt jenseits vom Ich? Aber wir kommen hier in Bereiche, die wir jetzt zum Beispiel hier in der christlichen, in unserer christlichen Religion, aus der wir kommen, ob man jetzt christlich ist, selber ist oder nicht, wir kommen aus so einem Kollektiv. Das ist das, was Jesus wahrscheinlich einfach war. Ja? Er war nicht der Sohn Gottes in dem Sinne, dass er der Sohn von so einem Übermenschen war. Ja? Gott so als der Übermensch im Himmel und dann ist das hier sein Sohn. Er war, also Jesus selber hat ja gesagt, mein Vater und ich sind eins. Gott und ich sind eins. Und was er damit genau gemeint hat, werden wir natürlich nie wissen. So, aber aus meiner Sicht, ich sehe das halt so, Jesus war ähnlich wie der Buddha und ähnlich wie andere Heilige in der Geschichte. Er war einer von denen. Er war ein spiritueller Meister, der eine so tiefe Erkenntnis über das Leben, oder er nannte es Gott halt, aber Gott ist auch nur ein Wort, ja, damit ist gemeint das Ganze, ja, das Leben. Er hat eine so tiefe Erfahrung gemacht, dass er gesagt hat, Gott, der Vater und ich sind eins. Ich bin eins mit dem Leben, sagen viele, ja. Und in dem Moment, wo jemand so etwas erfährt, löst sich das Ich auf. Und zwar das Ich als mein geschichtliches Ich. Das, was ich denke, wer ich bin, meine Vergangenheit. Ich bin der Sohn von der Mutter und von dem Vater und die Mutter war so und der Vater war so, meine Kindheit war so, meistens scheiße und meine Jugend war auch schwierig und so weiter. Und ich habe eine gewisse Idee, aber ich habe es irgendwie geschafft und ich bin trotzdem was geworden. Diese ganze Geschichte ist das, was wir mit Ich meinen. Und so Menschen wie Jesus oder Menschen wie der Buddha, die sind genau durch den gleichen Weg. Die waren genauso Menschen wie wir, die dann aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, diesen Durchbruch hatten. Und anders als jetzt, weil viele Menschen haben Durchbrüche, aber die wenigsten können, es ist auch kein Zustand, der da erreicht wird. Das sind dann halt super schwierig, darüber überhaupt zu reden. Es ist einfach, sie können quasi diesen, sagen wir mal, Zustand nicht halten. Oder er geht wieder verloren. Das ist das, was bei den meisten passiert. Jeder hat tiefe Erkenntnisse immer wieder. Und bei diesen Menschen, wie Jesus oder wie Buddha, die halten den Zustand und da bleibt er, warum auch immer. Die wissen selber oft gar nicht, warum er bleibt. Und die sind immer noch ein Mensch, weil die Frage ist ja, was bin ich dann? Das hast du ja auch gefragt vorhin. Ja, was ist dann? Ist dann innere Richter weg, ich ist weg und was machen wir? Vegetieren wir dann nur noch rum? Nein. Dann beginnt bei diesen Menschen in der Regel, dass sie Lehrer werden, spirituelle Lehrer, so wie Jesus das wurde, und dann ihr Wissen oder ihre Erfahrung an andere Menschen weitergeben. In welcher Form auch immer. So. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit innerer Arbeit zu tun?
Ja, beziehungsweise, und was ist auch das Ziel von innerer Arbeit?
Ja, genau. Das Ziel von innerer Arbeit ist, es ist ganz klar, wenn man bis hier zugehört hat, dann muss klar sein, die Antwort, was ist das Ziel von innerer Arbeit, ist zu erkennen, dass es kein Ziel gibt. Ja? Weil die Idee von Ziel ist eine Idee des Über-Ichs. Dahinter steckt die Idee von, es gibt ein Ziel, das muss man erreichen und um es zu erreichen, muss ich arbeiten, muss ich mich anstrengen. So, und das ist aber ja genau der Kern unseres Leidens. Das ist das, was wir als Menschen, woran wir leiden. Wir denken immer, das müssen wir erreichen, das müssen wir erreichen, das muss man erreichen, das muss ich tun, ich muss mich anstrengen, bum, 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 bum. Ja, es muss immer ein Ziel geben und innere Arbeit ist die einzige Arbeit, die kein Ziel hat. Ja, das ist ein Paradox, weil hier geht es um die spirituelle Suche, um den Weg. Und das Paradox kommt in diesem Satz, das, was du suchst, zum Beispiel Frieden, Erwachen, Erleuchtung, was auch wie immer du es nennst, das, was du suchst, kannst du durch Suchen nicht finden. Sprich durch Anstrengung, durch Bemühung und so weiter. Das, was du suchst, kannst du durch Suchen nicht finden und trotzdem finden es nur Suchende.
Spannend.
Das ist das Paradox. Ja? Denn es ist ganz klar, wenn du nicht dich mit deiner inneren Welt befasst, dann ist die Chance, und mit der inneren Welt ist hier gemeint, dem falschen Anteil, dem, was dir beigebracht wurde, von, zum Beispiel von Eltern, die selber nicht erwacht waren, von einer Welt, die nicht erwacht ist, von Lehrern in der Schule, die, wenn es gut ist, von ihrem Fach Ahnung hatten, aber sonst gar nicht. Ja? So, wir sind es ja auch nicht gewöhnt, Lehrer zu haben. Das ist jetzt, ja, also wir haben ja ganz, ganz furchtbare Vorbilder eigentlich gehabt. Ja, wo hatten wir ein Vorbild, das uns gezeigt hat, was Liebe ist oder was Menschlichkeit ist? Hatten wir diese Vorbilder, wenn dann nur sehr kurz oder immer auch sehr schwankend? Gerade bei den Eltern war das super schwankend. So, ja. Und da sind wir jetzt sozusagen eigentlich dabei, bei dem Weg, den jeder Mensch geht und wo innere Arbeit irgendwann ansetzt, diesen Weg wieder zurückzugehen. Das ist es letztlich. Wenn du dir anschaust, bei kleinen Kindern, also das ist einfach ja so das klassische Beispiel, um zu erklären, was eigentlich passiert. Was ist eigentlich passiert? Ja, dass dann am Ende jemand, ein Erwachsener da ist, der dann sagt, boah, ich brauche Hilfe. Irgendjemand muss mir helfen, ich habe immer wieder die gleichen Probleme. Was ist eigentlich auf dem Weg dahin passiert? Und wenn du dir ein kleines Kind anguckst, dann ist das ja in gewisser Weise frei. Also gerade deswegen lieben wir Kinder ja so. Die sind frei, unschuldig, unbekümmert und auch krass. Ja, in einem Moment volles Rohr, bam, und im nächsten weinen sie, dann sind sie wieder total glücklich. Ja, und du als Erwachsener bist nur noch, weißt gar nicht wohin und bist einerseits total berührt von dem Kind, aber andererseits auch komplett überfordert, ja, von dieser Energie. Aber die sind, man könnte sagen, die sind noch im Paradies. Die sind quasi erwacht, so, ja, aber sie wissen es nicht. Sie sind in einem, man nennt es auch in einem Prä, sie sind vor. Ja, sie sind nicht das, was später dann man mit Erleuchtung oder Erwachen bezeichnet, weil die, die später erwachen, die sind ja durch das ganze Leben gegangen. So, das Kind selbst, was am Anfang kommt, ist einfach reine Energie. Man könnte sagen, es ist frei, aber es ist sich dieser Freiheit nicht bewusst. Es ist. Ja? Und selbst wenn ich jetzt sage, dem Kind ist es scheißegal, wie darauf reagiert wird, dann stimmt das auch nicht. Ihm ist es nicht scheißegal. Das wird dann manchmal von Eltern dem Kind unterstellt, wo sie dann schon zu einem zweijährigen Kind dem schon egoistische Motive unterstellen. Das ist Quatsch. Ja, das ist furchtbar fehlgeleitet und daneben. Das stimmt nicht. Die Kinder sind. Sie haben noch nicht dieses Modell von der Welt, von richtig und falsch, von was tut man nicht. Sie tun, sie sind. So. Aber sie treffen in diesem Sein, treffen sie eben auf eine Umwelt, die nicht erwacht ist. Ja? Die nämlich trifft auf Eltern, die selber nicht erwacht sind in der Regel. Und das heißt, eigentlich kann man sagen, die nicht mit der Energie des Kindes umgehen können. Sie können es nicht handeln. Natürlich können sie das Süße handeln. Klar, das ist ja einfach. Aber insbesondere auch die andere Seite, die Wut, die Zorn, die Kraft, können sie nicht handeln. Und solange das Kind ganz klein ist, geht das noch einigermaßen, aber selbst da verzweifeln ja schon die meisten. Ja, die meisten Eltern verzweifeln ja an diesen ersten Monaten des Kindes, wo kein Schlaf und so weiter, das ist ganz so. Aber es wird halt immer schlimmer. So die Kraft des Kindes nimmt ja zu. Er wird immer stärker, stärker, stärker. Und dann trifft es auf die Umwelt. Es trifft auch auf die Grenzen, die gesetzt werden. Grenzen, es geht, das Problem sind nicht Grenzen, die gesetzt werden. Das Problem ist, wie diese Grenzen gesetzt werden. Was nämlich im Unterbewussten der Eltern, die zum Beispiel die Grenzen setzen, abläuft. Also wenn, nehmen wir mal an, das Kind hat sehr viel Kraft, ja, und ist sehr so Bäm, was Kinder ja sind. Und das Elternteil hat Angst, zum Beispiel, hat in der Tiefe Angst, ohne es zu wissen. Das heißt, es hat Angst vor der Kraft, die da kommt durch das Kind. Zum Beispiel könnte es unterbewusst denken, oh mein Gott, das kann ich nicht handeln, das. Und vor allem könnte es dann denken, das Über-Ich dieses Elternteils könnte denken, das muss ich dem Kind jetzt mal austreiben, weil wenn der so später auf der Arbeit ist, dann wird ja nie was aus ihm. Also so ein innerer Satz könnte kommen beim Elternteil. Und dann könnte er dem Kind eine Grenze setzen. Vielleicht ist die Grenze an sich okay, aber die Intention, mit der die Grenze gesetzt wird, ist nicht okay, würde ich sagen. Sie kommt nämlich aus einer Lüge des Elternteils selbst, aus einem Unbewussten. Und das heißt, es transportiert sich zum Kind nicht nur die Grenze, es transportiert sich auch die darunterliegende Energie von Angst. Da das Kind das aber nicht weiß, nicht merkt, aber es merkt, hier läuft was falsch oder dass irgendetwas stimmt nicht. Aber das Kind ist zu klein, um überhaupt in solchen Kategorien zu denken. Und trotzdem wird es seine Schlüsse daraus ziehen und wird sich selber in dem Moment manipulieren und verbiegen, ohne es zu merken, weil es will ja von diesem Elternteil geliebt werden und muss auch im Rahmen dieses Elternsystems überleben. Und deswegen muss es bestimmte Dinge in sein eigenes Unbewusstes abdrängen, ohne es zu wissen, um überhaupt in dem System, in dem Elternsystem zu funktionieren, um überleben zu können. Weil wenn es das nicht tut, wird es ja immer schlimmer.
Und wie komme ich da jetzt ran, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Kind war? Und das, wie du sagst, man verformt und verbiegt sich und das kann dann eben negative Auswirkungen haben. Wie komme ich da dann wieder ran? Weil du hast ja dann gesagt, innere Arbeit.
Ist der Weg zurück.
Genau.
Genau. Innere Arbeit, also dieses, was wir jetzt eben geschildert haben, ist eigentlich der Weg weg von deiner Essenz. Kinder, die geboren werden, sind in ihrer vollen Essenz. Ja? Und diese Essenz geht verloren in der Kindheit. Man sagt, bis das Kind 7 ist, ist das abgeschlossen. Dann ist die Essenz verloren. Und dann baut sich um diesen Verlust der Essenz, baut sich eine Persönlichkeit, ein Charakter auf. Ja? Zum Beispiel, um das Beispiel von vorhin, bei mir da mit dem ist in der Essenz das Vertrauen verloren worden und darum baut sich dann ein Charakter auf, der irgendwie versucht, damit umzugehen, mit dem Verlust von Vertrauen, der dann zum Beispiel eben ein misstrauischer Mensch wird. Oder in der Persönlichkeit, was mir dann irgendwann bewusst wurde oder was solchen Menschen dann bewusst ist, ich bin ein vorsichtiger Mensch. Ich denke nach, bevor ich handle und so weiter. Also das sind dann die Symptome, die ich wahrnehme. Und die innere Arbeit versucht diesen Weg zurückzuverfolgen von den äußersten Schichten der Persönlichkeit, wo zum Beispiel ein Problem dann geschildert wird in Beziehungen, wo aber klar ist, um das Problem kann es nicht gehen. Es muss tiefer gehen, es geht zurück. Und es geht auch zurück zwangsläufig in die Kindheit. Wie auch jede psychologische Arbeit. Das ist ja, man könnte schon fast sagen, Klischee, ja? So, ja, das ist immer wieder, lass uns doch jetzt bitte nicht schon wieder über die Kindheit reden. Ich meine, jetzt dürfte klar sein, wer sagt das innerlich? Reden wir doch jetzt nicht zum 100. Mal über die Kindheit.
Der Richter.
Der Richter, natürlich, ja? Der nämlich in dieser Kindheit entstanden ist, der gebildet wurde, um überleben zu können in diesem Familiensystem. Ja?
Aber so heißt es dann, das innere Kind ist sozusagen die gebrochene Essenz und der innere Richter ist dann der Schutzbeauftragte von oder das, was sich darüber gebildet hat.
Das kommt dem sehr, sehr nahe. Das innere Kind als quasi die gebrochene Essenz ist nicht schlecht. Ja, es ist ein gutes Wort. Ja, Genau, es ist die gebrochene Essenz und der innere Richter als die quasi erwachsene Instanz in uns, die sagt, okay, das reißt sich zusammen, wir müssen ja irgendwie funktionieren hier in dieser Welt. So. Und das hat auch alles seine Rechtmäßigkeit. Aber es gibt eben den Moment, über den wir am Anfang auch gesprochen haben, wo einfach klar ist, ja, rechtmäßig hin und her oder auch ich verstehe, dass es sich so entwickelt hat und trotzdem bin ich in einer Situation jetzt, wo es einfach nicht weitergeht und wo ich diesen Weg zurückverfolgen muss. Aber der Punkt, wo eben innere Arbeit eben noch einen Schritt weiter geht als psychologische Arbeit, ist eben, ich gehe zurück und ich gehe auch in die Kindheit zurück, aber nicht, um dort irgendetwas aufzulösen, sondern ich gehe zurück, um mich wieder meiner Essenz anzunähern, ohne eine Idee von Auflösung oder von Verbesserung der Persönlichkeit. Weil in Wahrheit wissen wir nicht, was da passiert. Wir wissen, ja.
Also so wie ich es jetzt verstanden habe, das heißt, ich suche nach meiner Essenz, aber ich kenne das Ziel nicht, weil ich nicht weiß, was diese Essenz ist.
Richtig. Nehmen wir an, weil aus der Sicht jetzt, ich meine, aus der Sicht von der Richtung, in der ich gearbeitet habe, ist dieser Verlust, dieser Urverlust, wie er genannt wird, ist nicht bei jedem derselbe. Ja, wir unterscheiden dann halt im Enneagramm 9 Urverluste, 9 Möglichkeiten, wie ein Kind aus dem Paradies fallen kann. Und Vertrauen ist einer davon. Ja? Aber zum Beispiel Vollkommenheit ist ein anderer. Ja, Vollkommenheit ist ein anderer Aspekt der Essenz. Ja, das ist eine andere Art, wie Essenz wahrgenommen werden kann. Ich nehme sie eher in Bezug auf Vertrauen wahr, andere Menschen nehmen sie eher in Bezug auf Vollkommenheit wahr. Ich würde sagen, wenn ich dort bin, würde ich sagen, dem Leben, ich kann mich dem Leben anvertrauen. Das Leben ist vertrauenswürdig sozusagen. Und jemand anders könnte sagen, das Leben ist vollkommen. Das ist eine andere Qualität und trotzdem sprechen die beiden über Essenz, nur verschiedene Aspekte. Und das heißt, ich gehe in der inneren Arbeit in die Kindheit zurück mit dem Ziel, mich meiner Essenz anzunähern, denn die ist dort verloren gegangen. Ja?
Aber heißt das nicht, dass die Essenz vorgeprägt ist? Also, dass man eine Idee von der Essenz hat, je nachdem, ja, welche Enneagrammtyp man ist?
Ja, also davon geht die Theorie aus. Ja? Und das ist jetzt wirklich eine Theorie und das kann nur jeder selber auf seinem Weg jetzt untersuchen und bestätigen, aber es entspricht der Wahrnehmung dann später auch, wenn du auch mit Menschen zu tun hast, die erwacht sind oder von denen du jetzt mal, da wir ja nicht wissen, ob jemand erwacht ist, also Nicht-Erwachte können einen Erwachten nie erkennen, die können es nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber wenn man jemanden trifft, wo man das Gefühl hat, der ist sehr weit, der ist sehr reif oder der ist sehr tief, von dem kann ich sehr viel lernen, dann stellst du oft fest, diese Menschen sind nicht alle gleich. Also ich treffe jetzt den erleuchteten A, und dann treffe ich den erleuchteten B und bei beiden sage ich zum Beispiel, boah, krass, die können mir echt helfen, aber die sind komplett unterschiedlich. Der eine ist still, liebevoll, weich, warm und der andere ist bam, crash, bumm. Und trotzdem hast du das Gefühl, die reden über dasselbe, über völlig unterschiedliche Menschen. Dann kann man davon ausgehen, aus der Sicht jetzt des Enneagramms, aus der Sicht dieser Schule, dass die unterschiedliche Charaktertypen waren, aber durch die Begegnung mit Essenz, durch die wieder dieses sich zurückverbinden mit dieser Essenz, wie auch immer das kommt, bleibt etwas erhalten, was sehr individuell ist. Das heißt, die persönliche Essenz von jedem Menschen ist sehr individuell. Genau wie das Ich auch sehr individuell ist, ist die Essenz auch individuell. Sie verkörpert halt eine bestimmte heilige Idee, wie Vertrauen oder Vollkommenheit oder Wahrheit oder verkörpern sie, deswegen verkörpern sie ganz unterschiedliche Dinge und erscheinen auch ganz unterschiedlich. Das jetzt zu der Frage von, was passiert, wenn das Ich sich auflöst. Also mal abgesehen davon, dass wir es nicht wissen.
Aber heißt das, also so habe ich es jetzt verstanden, weil dein Podcast heißt ja das Allerwichtigste.
Das Allerwichtigste im Leben.
Genau. Und das heißt, jeder, der jetzt auf die Suche geht mit innerer Arbeit, findet das, was ihm am allerwichtigsten ist, weil zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, mir fehlt Vertrauen im Leben grundsätzlich, dann wird dir das auf jeden Fall am Ende der Reise, wenn du deine Essenz findest, dann hast du das wieder.
Ja, davon gehe ich aus, dass das so ist. Ja? Das heißt für mich, oder das ist auch letztlich meine Erfahrung, dass in den in den tiefen Prozessen von innerer Arbeit, die ich erlebt habe, ist dann, sagen wir mal so, eigentlich könnte man sagen, wenn du dort bist, sage ich es mal salopp, ist es dir auch ziemlich scheißegal, was es ist, was du da erfährst. Ja? Ich sage das jetzt nicht abwertend, sondern dem, der erwacht ist, ist es egal. Der muss nicht mehr sagen, das ist Vertrauen. Ja? Mm, aber okay. Mit dem Wissen, und nicht jeder, der erwacht, kennt das Enneagramm, das ist gar nicht notwendig. Es ist nur, dass das Enneagramm das halt nun mal so genial beschreibt, selbst die erleuchteten Zustände. Aber wahrscheinlich werde ich, wenn es mir denn passiert, dann es auch so erleben. Das kann ich jetzt schon irgendwie vermuten, dass das so ist. Aber ich kann natürlich auf dem Weg dahin solche Zustände von Urvertrauen auch ganz anders schätzen, weil ich weiß, was sie für mich eigentlich bedeuten. Denn so ein Zustand wie Urvertrauen ist eigentlich für mein Ich völlig unmöglich. Mein Ich basiert auf fehlendem Vertrauen. Das ist, so verrückt das ist, mein ganzes Ich basiert auf einer Lüge, nämlich dass man dem Leben nicht vertrauen kann. Dass es gut ist zu misstrauen und meinem Nächsten schon mal dreimal nicht und so. Und mir selbst schon mal gar nicht, genau. Also mein Mitmensch und mir selbst schon mal gar nicht. Und das heißt, die innere Arbeit, deswegen ist letztlich innere Arbeit auch mehr als psychologische Arbeit. Sie wird die psychologische Arbeit natürlich einschließen, weil sobald du nach innen schaust, was siehst du da? Ja, da siehst du den ganzen Mist halt. Da siehst du deinen ganzen Mist. Und deswegen ist innere Arbeit eine Disziplin, eine Praktik des inneren Weges. Sie ist genau wie Meditation. Also Meditation ist ein anderer Aspekt, eine andere Arbeitsform auf dem inneren Weg, eine andere Praxis. Meditation ist eine innere Praxis und innere Arbeit ist eine innere Praxis. Und der Unterschied ist, dass Meditation etwas ist, was du schon vielleicht in der Gruppe machst, aber im Wesentlichen mit dir selbst. Und innere Arbeit ist oft eine Arbeit, die in Gruppen auch mit mehreren passiert, wo du dann zum Beispiel mit jemand eine Partnerarbeit machst, wo meinetwegen über irgendein Thema gesprochen wurde, jetzt in dieser Gruppe, und dann geht diese Gruppe in Paaren auseinander und in diesen Paaren werden bestimmte Themen dann in Partnerarbeit besprochen, auf unterschiedliche Weise. Da gibt es dann eben auch ganz viele Möglichkeiten von, das sind dann ganz normal, das sind dann einfach Techniken von innerer Arbeit. Aber letztlich ist innere Arbeit auch nur, oder insbesondere ist es eine spirituelle Praxis. So. Und dass wenn du jetzt zum Beispiel mit Meditation beginnst und die Anweisung an dich ist, ne, schließ die Augen, setz dich hin, richte deine Aufmerksamkeit auf den Atem und lass die Gedanken zur Ruhe kommen. Wenn das die Anweisung ist, dann ist das Erste, was du feststellst in der Meditation, das hältst du so ungefähr mal 5 Sekunden aus. Und dann geht's los. Dann geht das Gebrabbel los innerlich. Und dann ist dann vielleicht eine Minute Stille und dann sagt der Leiter der Meditation, sagt dann, und wenn du in Gedanken abgeschweift bist, dann komm jetzt wieder zurück zum Atem. Und du denkst, scheiße, wo war ich denn? Ich war doch jetzt schon bei übermorgen. Was ich jetzt heute zu essen, was ich da kaufen muss oder was gestern eigentlich gewesen ist. Und dann siehst du auch, warum innere Arbeit wichtig ist, weil innere Arbeit erforscht genau diese inneren Stimmen, die dich in der Meditation abhalten, irgendwo hinzukommen. Ja? Weil in der Meditation, wo es eigentlich um Stille geht, die erfährt man in der Regel als Lärm, als inneren Lärm und als kompletten Kontakt oder Konfrontation mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen inneren Welten, die dann wiederum Gegenstand der inneren Arbeit sind.
Also wäre eine Kombination gut?
Ja. Das ist auch bei den spirituellen Schulen, die ich kennengelernt habe, und auch bei der Schule, in der ich jetzt bin, ist das genau die Kombination. Meditation und innere Arbeit. Ja, Meditation als wirklich stilles Sitzen, ohne jetzt da großes Brimborium, es ist stilles Sitzen und Konzentration oder Fokussierung auf den Atem oder Fokussierung auf bestimmte Stellen im Körper. Und innere Arbeit als die Erforschung der zentralen Themen, die in der Kindheit sich gebildet haben. Und innere Arbeit ist der Weg zurück. Und je nachdem, wie du es siehst, könnte man sagen, es ist der Weg zurück zur Essenz, es ist der Weg zurück zu Gott, wenn du willst, wenn du das so sagen willst. Weg zurück zu Liebe, zu Vertrauen, zu Vollkommenheit, zur Wahrheit. Zu all diesen Möglichkeiten, wie sich für dich die Essenz anfühlt. Ja? Und innere Arbeit ist die Erforschung des Schattens und es ist die Erforschung des Lichtes. Es ist nämlich zum Beispiel auch die Erforschung, wie erlebst du Vertrauen oder wie erlebst du Vollkommenheit. Und es ist natürlich auch immer die Frage, wie verhinderst du diese Momente? Ja, was meinst du? Hast du noch...
Und warum ist es jetzt bei das Allerwichtigste im Leben dabei, die innere Arbeit?
Weil die innere Arbeit dir die Möglichkeit gibt, diese Frage wirklich zu stellen, was ist das Allerwichtigste im Leben? Denn wenn man jetzt zum Beispiel jemand fragt, was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Und er sagt, Gesundheit, Gesundheit. Könnte man ja sagen, Gesundheit ist das Allerwichtigste im Leben. Dann ist diese Antwort, so wahr sie ist oder so verständlich sie ist, vermutlich nicht die tiefste. Aber sie könnte der Eintritt sein. Weil bei dieser Frage, was ist das Wichtigste in deinem Leben, geht es ja eben nicht um eine Antwort. Es geht darum, diese Frage zu stellen. Immer wieder. Und Antworten, die kommen eigentlich als Einladung zu nehmen, um tiefer zu gehen. Zum Beispiel, mir ist so klar geworden, dass in dem Moment, wo ich mir diese Frage gestellt habe, jetzt als der Podcast losging, was ist das Wichtigste in meinem Leben, da war die Antwort, dass ich mich selber so akzeptiere, wie ich bin. Dieser Satz alleine, ich möchte mich so akzeptieren, wie ich bin, der kann natürlich auch ganz einfach nur zu einem Über-Ich-Anspruch werden. Ich muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Los, akzeptiere dich jetzt so, wie du bist. Das ist natürlich Quatsch, weil wenn darauf nicht die Erforschung folgt, ja, was akzeptiere ich denn nicht an mir? Und wirklich ehrlich zu sein, was ist es an mir, was ich nicht akzeptiere? Und im Angesicht dessen, wenn das sehr tiefe Dinge sind, zum Beispiel, dass ich Angst habe, ja, ich akzeptiere an mir nicht, dass ich Angst habe oder dass ich unsicher bin, sich damit dann auseinanderzusetzen, damit, dass ich das nicht will, das akzeptiere ich nicht. Und dann immer mit der Frage, kannst du das denn akzeptieren? Vielleicht zuerst mal die Frage, kannst du akzeptieren, dass du dich nicht akzeptierst? Ja, kannst du denn akzeptieren, dass du deine Unsicherheit nicht akzeptierst? Und dann eventuell kannst du sagen, ja, okay, das, und dann wirst du sehen, das ist noch was anderes. Das andere, ich muss meine Unsicherheit akzeptieren, ist ein Anspruch. Einen, den du unmöglich erfüllen kannst. Weil da bist du noch gar nicht. Und das heißt, innere Arbeit gibt uns die Möglichkeit, diese Frage, was ist das Wichtigste in unserem Leben, eigentlich zum ersten Mal wirklich zu stellen und zu erforschen. Und dich nicht mit relativen Zwischenantworten zufrieden zu geben, sondern sie immer als Einladung zu nehmen, um noch eine Ebene tiefer zu gehen.
Also ist die Frage eigentlich der, wie soll ich sagen, die Aufforderung zur Suche?
Ja, innere Arbeit ist die Aufforderung zur Suche. Sie ist die Aufforderung und sie ist auch die Begleitung der Suche. Sie ist selbst die Suche und immer wieder auch die Einladung zu sehen, dass es nichts zu suchen gibt, weil alles schon hier ist. Das ist ja auch so ein Satz, der oft gesagt wird, es ist alles schon da, wo man dann denkt, am Arsch, es ist überhaupt nicht alles da. Also ganz viele Sachen sind nicht da. Aber die Einladung zu erkennen, dass das tatsächlich so ist. Also wirkliche, echte Erfahrungen zu machen von, es ist vollkommen, wie es ist. Genau, aber eben nicht aus einer Theorie heraus, nicht aus einem Über-Ich-Anspruch, sondern wirklich die Erfahrung zu machen und auch zu sehen, diese Erfahrung ist individuell. Die ist nicht vorgefertigt. Die ist auch nicht damit getan. Die endet auch nicht zu sagen, ich vertraue jetzt oder mache eine Erfahrung von Vollkommenheit, sondern die Frage, ja, was für eine Erfahrung machst du? Wie ist das für dich? Weil das kann sehr unterschiedlich sein. Und das ist da etwas anderes, was mich zumindest innere Arbeit auch gelehrt hat, erstmal da zu sein, wo ich bin. Das heißt, nicht da zu starten, wo ich gerne sein möchte, das ist Über-Ich, sondern wirklich da zu starten, wo ich bin. Und auch das Kleine zu schätzen. Also das, was nicht so brachial ist und nicht so spektakulär, sondern das Einfache zu schätzen. Denn wenn wir jetzt uns die Frage gestellt wird, was ist das Allerwichtigste im Leben? Wenn du da in dich reinspürst, wirst du auch dein Über-Ich merken, was sofort Ansprüche konstruiert in Form von, oh, auf die Frage, da muss ich jetzt aber mal richtig einen raushauen. Also da ist ja Urvertrauen und Gottesvertrauen, also das ist ja mal die untere, ne? Also ich muss ja noch darüber hinausgehen. Und das ist eben ein super Missverständnis. Also die innere Arbeit, die ich kennengelernt habe als sehr hilfreich, ist eine, wo du wirklich auch lernst, mit dem zu sein, mit dem, was ist, auch wenn das unter Umständen aus der Sicht des Über-Ichs gar nichts ist, startest du trotzdem da. Und wenn dann die Frage kommt, was ist das Wichtigste in deinem Leben, dann kann eine Antwort kommen von, ich möchte im Streit mit meiner Partnerin einmal durchatmen, bevor ich zurückschlage und so und direkt antworte. Das können sehr kleine Sachen sein, weil wenn die sehr gefühlt sind, sehr tief gefühlt sind, dann haben die echt Kraft. Haben sie echt Kraft. Und dann können sich Dinge auch verändern. Okay? So.
War spannend. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch, dass du dich bereit erklärt hast, hier dabei zu sitzen und mir so interessiert zuzuhören und auch so gute und interessierte Fragen zu stellen, weil ohne dich wäre das hier nicht, hätte das hier nicht funktioniert, wäre das hier nicht rausgekommen.
Ja, meine Fragen wurden ja beantwortet. Vielleicht bekommst du ja von den anderen noch andere Fragen zu diesem Podcast.
Ja, genau. Ich bin gespannt. Also dann danke ich dir und bis demnächst.
Bis demnächst.